Hallo und willkommen, für euch ist der Leon am Mikrofon. Habt ihr euch auch schon mal gedacht, welche unvorstellbare Größe, und zwar nicht im räumlichen Sinne, Gott wohl haben muss, wenn er das ganze Universum geschaffen hat? Da scheint doch auf dem ersten Blick eine unüberbrückbare Kluft zu uns kleinen Menschen zu bestehen. Und doch interessiert sich Gott für uns. Und wie sehr er sich für uns interessiert, unter anderem das könnt ihr jetzt von dem Oberen der Jesuiten in Wien und Budapest hören, George Elspeth, und zwar auf dem Teenie-Forum dieses Sommers in Altötting mit seinem Impulsvortrag God is Great. Viel Freude und geistigen Gewinn damit.
Ich würde mal gerne anfangen mit einem Gebet. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du zu uns jetzt kommst und dass du uns inspirierst mit deinem Geist, mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft und mit deiner Stärke. Amen. Also, ich bin der Pater George, ich bin Kanadier. Ich komme von der Ordensgemeinschaft der Legionäre Christi und bin Oberer in Wien und in Budapest, aber schon einige Jahre hier, also in Österreich. Das Thema seht ihr da, also mir wurde gesagt, ich sollte da über dieses Thema eben reden. God is great, God is great, Gott ist groß. Das Problem ist, allein schon mit dem Wort auf Englisch hat zwei Bedeutungen, darauf komme ich nochmal zurück. Damit habe ich mir ein bisschen schwer getan, ehrlich zu sagen, aber da komme ich nochmal zurück. Jetzt stellt euch vor, es ist eigentlich genau fast zu dem Tag vor 52 Jahren. Wir sind in einem ganz weiträumigen Ort. Das heißt, es gibt wahnsinnig viel Platz. Es sind ungefähr 250.000 Leute da. Nicht 250, sondern 250.000 Menschen. Und wenn man so die Bilder von damals anschaut, man sieht, die Polizei ist wahnsinnig nervös. Alle wissen nicht jetzt genau, was passieren wird. Und es kommt jemand zum Mikrofon. Und ich glaube, ihr habt alle von dieser Rede mal gehört. Also wenn ich so ein bisschen Freizeit habe und ab und zu lese ich mal gerne einfach gute Reden aus der Vergangenheit. Ich finde sehr viel Inspiration in diesen Reden. Und diese Rede ist wahrscheinlich eines der berühmtesten, die es jemals gab. Wenigstens seitdem man sie aufgezeichnet hat. Und er beginnt, Martin Luther King Jr., seine berühmte I have a dream Speech zu geben. Nicht? Kennt ihr sicherlich alle, habt ihr mal davon gehört. Und ich wollte euch mal ganz kurz, jetzt nicht, es ist nicht das Thema heute, aber ich hoffe, ihr checkt es nachher, warum ich jetzt diese Geschichte nochmal aufgreife oder erzähle. Und er beginnt und er sagt, man hat eine ganze, also Vorspiel, das Ganze. Und dann kommt so Mitte in der Rede ungefähr das erste Mal, wo er das sagt. Weil er beschreibt die Situation, nicht die schwarze Bevölkerung, die völlig unterdrückt ist, besonders im Süden, in Alabama, in Georgia, in Kentucky, in all diesen Staaten. Und dann hat er aber eine Botschaft, die nicht voll von Entmutigung oder Enttäuschung oder so ist und auch gar nicht von jetzt irgendwie, wir kriegen Rache, liebe schwarze Bevölkerung. Übrigens, es waren von diesen 250.000 Menschen, die da waren, es waren vielleicht die Hälfte eine schwarze Bevölkerung, die andere weiß, es gab alles. Also, ja, und da beginnt er halt, let us not wallow in the valley of despair. Lass uns nicht entmutigen, sage ich euch heute, meine liebe Freunde. Entschuldige jetzt mal meine spontane Übersetzung, das heißt, stolpere ein bisschen. Ich habe einen Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben wird und die wahre Bedeutung ihres Glaubensbekenntnis bewusst ist. Wir sehen diese Wahrheiten evident zu sein, dass alle Menschen geschaffen worden sind, dass alle Menschen gleich geschaffen worden sind. Und dann beginnt er halt weiter, das zu beschreiben. Und dann irgendwann kommt er nicht, jeder Absatz fängt immer, I have a dream. Und dann am Ende sagt er und zitiert sogar den Johannes, den Täufer: Ich habe einen Traum, dass jedes Tal erhöht und jeder Hügel und Berg erniedrigt, die rauen Steppen geebnet, die krummen Wege gerade werden. Und dann zitiert die Psalmen, und die Herrlichkeit des Herrn offenbar wird und alles Fleisch sehen wird. Das ist unsere Hoffnung. Und mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Und dann am Ende sagt er noch, mit diesem Glauben werden wir aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung schlagen. Mit diesem Glauben werden wir die klaffenden Disharmonie in unserer Nation in eine herrliche Symphonie der Brüderlichkeit verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu beten, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis zu gehen. Übrigens, eines meiner Lieblingsbriefe von ihm kommt aus dem Gefängnis, wo er schreibt, es gab mal eine Zeit, wo die Christen nicht Thermometer, sondern Thermostat waren. Es gab mal eine Zeit, wo die Christen nicht Thermometer, sondern Thermostat der Gesellschaft waren. Ganz genialer Gedanke. Gemeinsam ins Gefängnis zu gehen, gemeinsam für die Freiheit einzustehen, in der Gewissheit, dass wir eines Tages frei sein werden. Und wenn das geschieht, und wenn wir die Freiheit erlauben zu erhalten, von jedem Dorf und von jedem Hof, von jeder Stadt und von jedem Bundesstaat, dann werden wir den Tag beschleunigen können, wenn alle Gotteskinder, Schwarze und Weiße, Juden, Heiden, Protestanten und Katholiken, sich gemeinsam ihre Hände reichen und in den Worten des alten Negro Spiritual singen, free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Okay, jetzt gehen wir 27 Jahre nach vorn. Wir überkreuzen den Atlantik und wir stehen vor dem Brandenburger Tor. Es ist 1987, 2 Jahre vor der Fall der Mauer. Es hält Ronald Reagan eine Rede, die in der Zeit, in dem Moment sehr kritisiert wurde, aber jetzt heute fast allgemein anerkannt ist, dass eines der wesentlichen Reden, die zu der Fall der Mauer beigetragen hat. Und er sagt Folgendes: Ich stehe genauso zu Ihnen wie zu Ihren Landsleuten im Westen, also er redet zu den Berlinern. Das ist auch sehr spannende Situation, sehr angespannt auch. Hinter Ihnen sind die Scharfschützen auf dem Brandenburger Tor, die ganze Mauer mit ihren Sprengstoff und den Leuten mit ihren Maschinenpistolen stehen da. Und die Mikrofone sind laut genug gedreht, dass nicht nur die im Westen, auch die paar hunderttausend, die jetzt zuhören, sondern auch die im Osten mithören können. Und er hält jetzt diese Rede und sagt, ich stehe genauso zu Ihnen wie zu Ihren Landsleuten im Westen. Also er redet auch zu den Leuten da, die im Osten mithören. In dem unerschütterlichen Glauben, es gibt nur ein Berlin. Hinter mir steht eine Mauer, die freien Sektoren dieser Stadt umschließt. Ein Teil der massiven Schranken, die gesamten Kontinent Europa spalten. Südlich der Ostsee schneiden diese Schranken durch Deutschland hindurch einen Riss aus Stacheldraht, Beton, Hundelaufanlagen und Wachtürmen. Weiter im Süden mag es keine sichtbare, augenfällige Mauer geben, aber es bleiben trotzdem noch die bewaffneten Wachposten und Kontrolltürme. Immer noch eine Einschränkung der Freizügigkeit, immer noch ein Instrument, Menschen den Willen eines totalitären Staates aufzuzwingen. Es ist jedoch gerade in Berlin, wo die Mauer am sichtbarsten auffällt. Sie spaltet die Stadt genau an der Stelle, wo Zeitungsfotos und Fernsehschirme diese brutale Teilung eines Kontinents für das Bewusstsein der Welt festhalten. Jeder Deutsche, der vor dem Brandenburger Tor steht, ist ein Mensch, der von seinen Landsleuten getrennt ist. Jeder dieser Menschen ist ein Berliner, der gezwungen ist, diese sichtbare Wunde zu ertragen. Präsident von Weizsäcker hat einmal gesagt, die deutsche Frage ist so lange offen, wie das Brandenburger Tor zu ist. Heute sage ich, solange das Tor zu ist, solange wird diese Mauer als Wunde fortbestehen. Es ist nicht die deutsche Frage allein, die offen bleibt, sondern die Frage der Freiheit für die gesamte Menschheit. Ich komme wieder auch eher, nicht? Keine Message der Verzweiflung, sondern eine Message der Hoffnung. Ich komme jedoch hier nicht, um zu klagen, denn ich erkenne in Berlin ein Signal der Hoffnung, im Schatten dieser Mauer sogar ein Signal des Triumphes. Und dann am Ende, also geht er weiter und so fort, und am Ende sagt er erklärt ein bisschen diese Tatsache, dass Gorbatschow damals schon einige Zeichen gesetzt hatte und es schien, es kommt ein paar Auflockerungen und er war sich selber nicht so ganz sicher und sagt, sind das diese Anfänge tiefgreifender Veränderungen im Sowjetstaat, sind das Zeichen, oder sind es Scheingesten, die im Westen falsche Hoffnungen wecken oder das sowjetische System festigen sollen, ohne es zu verändern? Wir sind der Ansicht, dass Freiheit und Sicherheit zusammengehen, dass das Vorrücken der Menschenrechte die Sache des Friedens nur vorantreiben kann. Aber es gibt ein unmissverständliches Zeichen, das die Sowjets setzen könnten, dass die Sache von Freiheit und Frieden dramatisch vorantreiben würde. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, wenn du den Frieden suchst, if you seek prosperity for the Soviet Union Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Ich komme hier zu diesem Tor. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, Mr. Gorbachev, tear down this wall. Reiß diese Mauer runter. Okay, jetzt hold that thought. Nicht fest, halt mal kurz fest an diesen Gedanken. Warum erzähle ich euch das Ganze? Wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, uns Menschen, wir machen immer wieder diese Erfahrung, dass Leute Dinge sagen zu uns, die nur so viel heiße Luft ist, lauter bla bla bla, aber nichts dahinter steht. Ich liebe dich, ich liebe dich. Ja, yeah. Really? Really? Like, I mean, like, show it. Nicht, ist es wirklich wahr, was du da sagst? Ist es wahr? Nicht, also sehr oft ist es nur so viel heiße Luft, aber für mich, ich muss sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, als ich 18 war. Ich bin offensichtlich wieder dabei, sonst wäre ich nicht so angezogen. Aber für mich, was mich so beeindruckt hat, ist es, dass in meiner ganzen Suche zu finden, dass es da jemand gibt, der nicht bla bla ist, sondern er sagt etwas und es ist. Gott sagte, es sei Licht und es war Licht. Und es sagte, es scheide sich Himmel und Erde und es schied sich. Nicht Gott ist nicht nur bla bla bla, sozusagen. Und in Jesus Christus sehen wir, wie er Fleisch gewordenes Wort ist. Und was mich am meisten von Jesus inspiriert, er hat auch tolle Reden gehalten. Leider haben wir keine Aufzeichnungen davon. Nicht? Wir haben was er gesagt schon, aber nicht wie er es gesagt hat. Und trotzdem musste das sehr beeindruckend sein. Nicht? Wie oft hören wir im Evangelium, er redete nicht wie die Pharisäer, sondern mit Vollmacht. Oder das eine Mal, wo die hohen Priester die Polizei vom Tempel geschickt haben, Jesus fangen zu nehmen, kommen sie zurück ohne Jesus und dann fragen die Hohenpriester, ja, warum habt ihr nicht gefangen genommen? Und dann sagen sie, ja, weil niemand redet wie dieser Mensch. Also da muss etwas dahinter gewesen sein, nicht, wo du merkst, das ist nicht nur bla bla, was der redet. Also er hat geniale Reden gehalten. Aber was mich noch mehr inspiriert, was mich noch mehr persönlich mehr beeindruckt von Jesus, ist nicht so sehr, was er gesagt hat, das natürlich auch. Aber vor allem, was er getan hat. Vor allem, was er getan hat. Jetzt, ich möchte euch was zeigen. Das ist unsere Nachbargalaxie. Das ist die Andromeda-Galaxie, nicht unser Nachbar, also von der Milchstraße. Ich hoffe, ihr begreift am Ende, warum ich euch jetzt auch noch das zeige. Also es zoomt halt immer mehr rein. Nicht? Und jedes Pünktchen ist ein Stern. Ich glaube, alle haben Angst, dass ich jetzt noch zu allgemein rede. Ich hoffe, ich werde landen. Ich werde landen, ich hoffe. Ich hoffe, ihr begreift, warum ich jetzt das alles mache. Ich erzähle noch ganz kurz eine Geschichte. Ich war in der Nähe von Köln und dort hat man eines der größten Radioteleskopen der Welt gemacht. Es ist 100 irgendwie etwas Meter breit und es war lange Zeit das größte Radioteleskop, bis die Amerikaner sagten, nee, das kann nicht sein, dass wir, also die Deutschen, größtes haben, also wir müssen ein eigenes bauen. Aber es ist immer noch sehr groß und in der Nähe dort gibt es ein Museumart, wie ein das hat so ein Universum in kleinem. Und wenn man sich das so vorstellt, da gibt es in der Mitte die Sonne, die ist ungefähr so groß. Und dann kommt ein paar Meter weiter, ist halt der erste Planet, und ein paar Meter weiter der nächste Planet. Und vielleicht 10 Meter weiter sieht man den Pluto, nicht wo diese Sonde jetzt gerade auch rumgegangen ist. Und dann kommt ein Schild und sagt, der nächste Stern im Vergleich wäre 5200 irgendwas Kilometer weiter. Also 3 Lichtjahre im Vergleich. Jetzt, wenn wir das sehen, nicht, das ist nur alleine unser Nachbar, also Galaxie. Und man rechnet, dass es allein in der Milchstraße über 1 Milliarde Sterne gibt und 1 Milliarde Galaxien. Also das Ausmaß von diesem Universum ist unglaublich.
Passion mit dem Titel Our God. Willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist Leon Bichler am Mikrofon und bei uns ist aktuell George Elspeth zu hören. Er machte bisher einen Vergleich zweier großer Reden der Geschichte mit Jesu Worten. Zu diesem Zweck ging George Elspeth sowohl auf Martin Luther Kings berühmte Rede mit den Worten I have a dream ein, als auch auf Ronald Reagans Rede aus dem Jahr 1987 in Berlin, die auch zum Mauerfall beitrug. Jetzt erzählt George Elspeth eine spannende, anonymisierte Beichtgeschichte aus seinem Leben als Priester, die Gottes Sorge um uns, seine Kinder, besonders deutlich werden lässt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und geistigen Gewinn damit.
Ich war Beichte hören in einem Ort, in Wallfahrtsort, nicht in Deutschland, nicht in Österreich, aber es waren so ungefähr 60 Priester, die gerade Beichte gehört haben. Und es gab mehrere Schlangen. Also, und jeder Priester hatte die Sprachen, die er sprach, halt vor sich hingestellt gehabt. Und meine Schlange war nicht so lange wie die anderen, weil offensichtlich der Pfarrer neben mir andere Sprachen gesprochen hat als ich. Und die nicht, ja, und die halt waren, weiß ich, 20 Leute und meine hatte so 3, 4. Jetzt ändere ich ein bisschen Details wegen Beichtgeheimnis, aber dass ihr den Sinn des Ganzen versteht. Auf einmal sehe ich, dass eines derjenigen, die da in der Beichtstuhl waren, Schlange, also Spurwechsel macht. Und sie kommt, diese Person, in meine Schlange hinein. Ah, okay, interessant. Und dann kommt diese Person zur Beichte. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber es gibt 5 Dinge, die mit sich bringen, was wir nennen eine automatische Exkommunikation. Und eine Exkommunikation ist wie so, wenn ich ein Glas über die Sünde stülpe und die Kirche sagt, hey, Priester, bevor du das lossprechen kannst, musst du das Glas wegnehmen, musst du die Exkommunikation wegnehmen. Exkommunikation ist nicht ein Strafding, sondern ist eigentlich mehr medizinal. Nicht, es ist denjenigen zu helfen, zu wissen, hey, du, weißt du, was du gemacht hast, das ist vielleicht nicht so das Allerbeste. Überlegst du vielleicht das nächste Mal. Jetzt gibt es aber manche Dinge, die müssen zum Bischof gehen und konkret 5 Dinge müssen zum Papst gehen. Jetzt kommt diese Person und beichtet eines dieser 5 Dinge. Und nicht nur, weil es einmal passiert war, sondern weil es ständig Lebensgewohnheit geworden ist. Und jetzt war diese Person aber völlig verzweifelt, weil sie sich nicht mehr in den Spiegel schauen konnte. Weil sie gedacht hat, auf einmal, also wie kann Gott mir das vergeben? Wie kann ich mir selbst jemals vergeben für das, was ich da gemacht habe? Wie soll es sein? Und da kannst du mit all seiner Rhetorik und nicht, dann scheinen deine Worte als Priester auch wie heiße Luft zu sein. Ja? Gott liebt dich und Gott ist gut und keine Sorge und egal was du machst und so. Das war einfach sehr, für mich eine sehr schwierige Beichte. Und dann geht diese Person weg und dann nachher kam eine Dame und war voll wütend auf mich, sagte, Herr Pfarrer, egal was jemand gemacht hat, ist es, wenn es auch eine Lebensbeichte ist und der ein Mörder war, also länger als 5 Minuten sollte es nicht sein. Ich sage, sorry, I'll never do it again, ich mach's nie wieder. Nicht. Was sollte ich sagen? Gut, jetzt, was ich euch sagen will, ist, wisst ihr, was mich so, also das war so unglaublich, weil es war einfach eine sehr schwierige Sache. Aber in dem Moment der Beichte haben wir beide nicht gewusst, was geschehen war. Jetzt, ich war an diesem Wallfahrtsort vielleicht 3, 4 Tage. Und diese Person auch. Jetzt kommen wir von 2 verschiedenen Ländern. Stellt euch das vor. 2 verschiedene Länder. Jetzt wechselt diese Person Spur, weil nicht so lange warten wollte, zur Beichte zu gehen. Und in dem Moment der Beichte wussten wir nicht, beide nicht, was geschieht. Ich glaube, es war am nächsten Tag oder den Tag darauf, laufe ich auf die Straße da in diesem Ort und auf einmal treffe ich diese Person wieder und sie kommt auf mich zu und sagt, ja, hallo, wir haben ja gestern oder vorgestern geredet und wir kommen ins Gespräch und auf einmal sagt diese Person, schaut mich an und sagt, Father George? Und ich sage, ja. Und auf einmal wird diese Person gelb und grün und blau ins Gesicht und völlig schockiert, also ein bisschen übertrieben, aber mehr oder weniger. Und ich versuche mein Gewissen zu erforschen, oh Gott, was habe ich jetzt gemacht, dass mein Name solche Sachen auslösen kann. Und dann erzählt mir diese Person, was geschehen war und sagt, weißt du, ich war in meinem Land völlig verzweifelt, ernsthafte Überlegungen über Selbstmord, ich wusste nicht, was ich machen sollte, weil mir bewusst geworden ist, was ich da gemacht habe. Und ich war im Internet surfen und habe alle möglichen Sachen einfach angeklickt, weil ich wollte flüchten von mir selber und von meiner Verantwortung. Und auf einmal klicke ich irgendein Ding, wo sie eine Radiosendung gehalten haben, Pater George, über die Beichte. Und etwas hat mir gesagt, du musst zu diesem Wallfahrtsort gehen und du musst beichten. Und dann ist mir fast passiert, was mit diesem Gitarre gerade passiert ist, mein Unterkiefer. Ist auf den Boden gefallen und ich habe versucht, ihn wieder aufzuheben, mein Unterkiefer. Ich sage, also, 2 verschiedene Länder, 60 Priester, die Beichte hören, Spurwechsel, das war ein bisschen zu viel Zufall, um Zufall zu sein. Jetzt, warum erzähle ich das Ganze und warum diesen Ganzen davor? Weil die Größe Gottes die Größe Gottes, nicht dieser Gott, der dieses ganze Universum geschaffen hat und der vielleicht sich überlegt hat, das Universum, wo habe ich das Universum getan? Nicht? Weil die Distanz zwischen Sandkörnchen und Meer ist ja begrenzt, aber zwischen mir und Gott ist unbegrenzt. Und wir sagen, dass dieser Gott, dieser große Gott, this great God, so ein Interesse hat in meinem Leben, in meinem kleinen Nichts, wenn man allein die Größe des Universums sieht, aber wenn man noch die Zeit nimmt, Millionen von Jahren der Vergangenheit in der Zukunft, was ist da mein Leben wert? Was ist da mein Leben wert? Ich bin ein Hauch inmitten der Ewigkeit letztendlich. Und hier kommt, also wenigstens das, was mich am meisten inspiriert am Glauben, ist dieses Erkenntnis, dass wow, nicht dieser Gott interessiert sich für mich. Dieser Gott will eine Liebesbeziehung mit mir. Dieser Gott möchte mich unendlich glücklich machen, wie Johannes Paul II. Mal sagt, in allem, was er tut, will er nur immer das eine. Er will, dass es Fülle im Leben, die in ihm ist, mir zuteil wird. Und das ist like amazing. Für mich offenbart sich die Größe Gottes vor allem in seine Barmen, vor allem in seine Barmherzigkeit. Nicht? Wenn wir sagen auf Englisch, somebody's great, hat zwei Bedeutungen. Auf der einen Seite heißt es, er könnte heißen, also wirklich dieser Mann ist ein großer Mensch, ist einfach jemand, den man sehr wertschätzen, das sagen wir, wow, das ist, der ist wirklich, also der kann für mich ein Ideal sein. Aber manchmal zu sagen, hey, that's great, man, it's zu sagen wie, that's pretty cool, es ist so kumpelhaft. Und ich weiß, ich meine, ich bin froh, ich bin in ein Land aufgewachsen, in Kanada, wo es Gott, also keine gesellschaftliche Schichten gibt, es ist mehr oder weniger eine Schicht. Aber ich meine, wir sagen zu niemandem mehr Sie. Wenn wir in die Kirche gehen, manchmal nicht, wir sind so ein bisschen, ja, so im Halbschlaf. Wir haben also weniger wegen unserer Geschichte, was passiert ist vor 60 Jahren, auch völlig verständlich. Gerade im deutschsprachigen Raum, wir haben überhaupt keinen Respekt mehr für Autoritäten. Und deswegen, glaube ich, tun wir uns so schwer zu begreifen, was in Himmels Willen wir da sagen, wenn wir sagen, God is great. Gott ist nicht nur einfach unser Kumpel. God is great. God is great. Also dieses Gefühl, dass es Dinge gibt noch in dieser Welt, wo du einfach ehrfurchtig davor stehst, wie ich in diesem Moment mit klapprigen Beinen dastand und sage, oh my God. Oh my God. Also wer bin ich, sowas zu erleben? Und das ist aber nicht deswegen, weil dieser große Gott, this great God, uns irgendwie Furcht irgendwie einregen oder einpropfen möchte, sondern diese Größe, diese Tatsache, dass dieser große Gott so groß ist eben, ist ja noch mehr Grund, überwältigt zu sein, dass er eine Freundschaft mit mir haben will. Das ist ja noch mehr Grund, einfach da zu sein vor ihm, völlig beeindruckt zu sein von was er macht. So give me eyes to see more of who you are.
The Greatness of Our God von Natalie Grant. Willkommen zurück im Jugendprogramm von Radio Horeb. Für euch ist der Leon am Mikrofon und bei uns ist heute George Elspeth zu hören. Neben dem Vergleich zweier großer Reden der Geschichte mit Jesu Worten, erzählte er bisher eine spannende anonymisierte Beichtgeschichte aus seinem Leben als Priester, die Gottes Sorge um uns, seine Kinder, besonders deutlich werden ließ. Und jetzt schließt sich im finalen Teil seines Impulses der Erzählkreis mit einer Anekdote zu Nelson Mandelas Lebensausschnitten in dem Film Invictus, Unbezwungen, von Clint Eastwood. Viel Spaß beim Hören.
Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, ist ein bisschen älter, von Clint Eastwood, Invictus, Unbezwungen. Das ist die Geschichte von Nelson Mandela, dieser schwarzafrikanische Präsident, der versucht hat, in seinem Land wieder Frieden zu stiften, den Bürgerkrieg zu überwinden gegen die weißen Bevölkerung. Das ist eine lange Geschichte, aber da gibt es einen Moment, wo er seine Chance sieht mit dem Rugby, weil die Weltmeisterschaft von Rugby war in Südafrika 1996. Und die ganze weiße Bevölkerung war für das Rugby und die schwarze Bevölkerung war für Fußball. Und sogar, wenn die Mannschaft gespielt hat, also die die weiße Bevölkerung Rugby gespielt hat, sind die schwarze Bevölkerung ins Stadion gegangen und haben für das andere Land gewetteifert. Nicht? Weil sie nicht aushalten konnten. War aber ein Zeichen der Oppression der Weißen. Jetzt ruft der Mandela zu sich den Kapitän von dieser Mannschaft zu sich und sitzt nieder, war total, warum möchte der Präsident mit mir sprechen? Weil er sieht eine Chance, wenn er es schaffen kann, dass das ganze Land hinter dieser Mannschaft ist, das Land zu vereinen. Und das ist eine wahre Geschichte, ist wirklich sehr beeindruckend, noch beeindruckender in Wirklichkeit als in der Film. Und er fragt, es ist Matt Damon, der diesen Pinar spielt, und fragt ihn, what's your theory on leadership? Was ist deine Theorie über das Führung? Und er überlegt und sagt, ja, Beispiel, das habe ich versucht immer zu folgen, nicht immer in der Mannschaft, wenn wir gespielt haben. Und dann fragt ihn Mandela und sagt, ja, aber wie schaffst du es, dass ein Mensch Ziele erreicht, an denen er gar nicht mehr glaubt? Dass er etwas schafft, wozu er selber nicht mehr sich fähig sieht. Dass er über sich selbst hinaussteigt, zu seiner eigenen Größe findet. Und er antwortet seine eigene Frage und sagt, Inspiration. Und ich glaube, was unsere Welt heute braucht, sind inspirierte Menschen. Inspirierte Menschen, die verstehen, was die Größe ihrer Berufung ist, zu was sie Gott eigentlich ruft, zu was sie fähig sind. Johannes Paul II. Hat mal gesagt, der Mensch spricht zu Gott aus seiner Schwäche raus, und stimmt auch so, und das ist auch gut so. Aber in Christus hat der Mensch ein Anrecht zur eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und die Kirche hat ein Anrecht auf solche Menschen. Und ich hoffe, dass dieses Wochenende euch hilft, ein bisschen mehr inspiriert zu sein. Inspiriert zu sein von diesem Gott, der so groß ist, dass jeden von euch wahnsinnig liebt, dass er einen Plan hat für jeden Einzelnen von euch, dass er eine Beziehung haben möchte mit jedem Einzelnen von euch. Und dass ihr immer mehr versteht, dass ich ihn wirklich auch begegnen kann im Gebet. Ich brauche kein Long-Distance-Telefon irgendwie mit, oder keine Ahnung, ich brauche kein Handy, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Es kostet mir auch gar nichts. Ich kann sofort in Kontakt treten mit ihm. Wenn ich zu einer wichtigen Person sprechen möchte, ist es viel schwieriger für mich, ja? Aber mit Gott nicht. Er macht sich so klein für uns. Was mich bei ihm inspiriert, ist, dass er vor uns niederkniet. Er ist gekreuzigt für meine Freiheit. Ich kann ihn ins Gesicht hauen sogar die Geschenke, die er mir gibt. Meine Hände, meine Freiheit, mein Mund, mein alles. Kann ich nutzen, um ihn zu beleidigen. Und doch ist er da am Kreuz und sagt, hey, ich stehe zu dir, auch wenn du nicht zu mir stehst, ich werde bei dir zu dir stehen. Ja, und ich eben, aber einfach wünsche euch, ich weiß, das Problem ist, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, oder? Eigentlich vorbei, okay. Am Ende two challenges, zwei Herausforderungen vielleicht. Eine ganz kleine, wäre vielleicht jeden Tag, jeden Abend, bevor er ins Bett fällt, in diesem Kongress, in diesem Forum, ist Gott vielleicht eine kleine Bitte zu geben und sagen, Herr, wenn du von mir träumst, dass ich Thermostat und nicht Thermometer bin, what's your dream for me? Diese Bitte an ihm, dass ihr versteht, mit Gott träumen zu können über euer Leben, dass ihr beginnen könnt, in seinen Augen euch selbst reflektiert zu sein, was euch eigentlich ausmacht, wie groß ihr seid, was für einen Wert muss jeder von euch haben, dass Gott sein Leben für euch gibt. Also das wäre das eine. Und das zweite wäre, noch ein bisschen radikaler, don't lead a boring life. Lebt kein langweiliges Leben. Und der Weg mit Gott ist das Spannendste überall. Mit diesem großen Gott, wenn man sich auf ihn einlässt, also er übertrumpft nicht die kühnsten Erwartungen, die man vielleicht hat. Nicht, also er ist übertrumpft über weitem, besser gesagt. Und ja, lasst euch inspirieren von ihm und hört auf, was er euren tief neues Herzen sagen möchte, sodass auch ihr inspirieren könnt, nicht? Eine allerletzte, ganz kurze 30-Sekunden-Geschichte und damit bin ich fertig. Als ich auf dem Weg zurück zur Kirche war oder überlegt habe, doch wieder einzutreten, lange Geschichte, aber ich wollte in Chicago weiter, ich war in Chicago im Studium, wollte in Europa weiter studieren. Und im Sommer war ich zu Hause, meinen Eltern auf der Ranch zu helfen. Und ich hatte jeden Morgen sehr viel Zeit zum Nachdenken, bin jeden Morgen um 4 Uhr aufgestanden und habe das ehrlichste Gebet meines Lebens gebetet über eine Klippe. Hat ungefähr 2 Stunden gedauert und dieses Gebet bestand aus einem Wort. Help! Help! Und am Ende, es wäre zu kompliziert, das alles zu erklären, aber ich rufe einen Priester an, den ich 5 Jahren vor mir kennengelernt habe. Irgendwo habe ich seine Telefonnummer gefunden, habe gesagt, hey, weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich bin George und so, ich bin hier in British Columbia, wir haben uns mal kennengelernt. Ich glaube, ich muss die Beichte-Sache machen. Und das Problem ist, ich wollte nicht zu meinem Pfarrer, den habe ich nicht vertraut. Eigentlich, ich kannte noch nicht mal seinen Namen, ich war noch nie dort in der Kirche. Der hat mich immer irgendwie imponiert, als ich ihn 5 Jahre vorher kennengelernt habe. Und bevor ich was machen konnte, das Problem ist, er wohnte in New York und ich in British Columbia. Wer jemand weiß etwas von nordamerikanischer Geografie, das sind 5 Stunden mit dem Flug ungefähr. Bevor ich was machen konnte, ist er in ein Flugzeug hineingestiegen, ist nach Seattle, Washington geflogen, hat sich ein Auto gemietet, ist 8 Stunden in die Wildnis hineingefahren, hat meine Beichte gehört und ist wieder nach Hause gefahren. Und mir ist dasselbe passiert wie jetzt bei diesem Wallfahrtsort. Ich habe wieder versucht, mein Unterkiefer vom Boden. Aber ich habe gedacht, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja, also wirklich. Oder das war hinter. Und für mich war das die erste Begegnung mit der Größe Gottes. Die Größe seiner Barmherzigkeit. Dass er mich liebt, nicht weil ich so toll und großartig bin, sondern weil er hat ein Herz für meine Armut. Er möchte mir helfen. Und ja. Und wo ich dann gesagt habe, boah, das ist ein Christ. Der zeigt mir, wer Christus ist. Er zeigt mir, wer Gott wirklich ist. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt nur Gott und Gott in ihm. Amen. Danke.
Das war der Obere der Legionäre Christi für Wien und Budapest, George Elsbeth, auf dem Teenie-Forum des Forums Altötting mit seinem Impulsvortrag, der unter dem Titel stand »God is great«. Die Spurensuche ist heute leider schon wieder an ihrem Ende angelangt. Wenn jetzt jemand erst mitten in der Sendung reingeschaltet hat und sie gerne von Anfang an hören möchte oder wenn jemand die Sendung gerne ein zweites Mal hören möchte, kann sie im Jugendbereich einfach auf unserer Internetseite horeb.org heruntergeladen werden oder ihr schaut dort einfach nach der Nummer unseres CD-Dienstes, falls ihr ein Exemplar geschickt haben möchtet. Und auch für viele weitere Informationen seid ihr dort an der richtigen Adresse. Fürs Zuhören dieser Spurensuche bedankt sich euer Leon und ich wünsche euch noch viel Vergnügen mit dem weiteren Jugendprogramm auf Radio Horeb. Leben mit Gott.